ARD Sounds.
Eigentlich sollten heute die Gespräche über ein finales Friedensabkommen zwischen den USA und Iran beginnen. Doch der Verhandlungstisch in der Schweiz blieb vorerst leer. Die Gespräche wurden kurzfristig abgesagt. US-Vizepräsident J.D. Vance wird vorerst nicht in die Schweiz reisen, heißt es. Nach dem Start der Verhandlungen haben beide Seiten 60 Tage Zeit, um ein endgültiges Abkommen auszuhandeln. Doch schon vor dem Beginn der Verhandlungen zeigen sich erste Probleme. Viele zentrale Fragen sind weiterhin offen, allen voran der Umgang mit dem iranischen Atomprogramm. Das ist eine Extra-Folge vom Weltspiegel-Podcast. Mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten wollen wir euch hier jede Woche die Welt ein Stück verständlicher machen. Ich bin Nathalie Amiri und wir fragen heute, ist das nur ein holpriger Start in schwierige Verhandlungen oder gerät das Friedensabkommen zwischen den USA und Iran doch noch ins Wanken? Darüber spreche ich mit den beiden ARD-Korrespondentinnen Kerstin Klein aus dem Studio in Washington und Katharina Willinger aus dem Studio Istanbul, die für uns über den Iran berichtet. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo aus Washington.
Kerstin, als Grund für die kurzfristige Absage heißt es aus Washington, die technischen Gespräche mit Iran seien noch nicht abgeschlossen. Was soll das heißen?
Ja, das kam ja nicht ganz so überraschend. Es gab ja schon mal die Situation, wo J.D. Vance, der Vizepräsident, quasi schon im Flieger saß auf dem Weg zu Verhandlungen mit Iran. Dieses Mal hat er schon am Donnerstag in einer Pressekonferenz angedeutet, dass das möglicherweise noch nicht am Freitag passiert, möglicherweise am Wochenende. Das Signal war, wir sind bereit, aber da sind noch irgendwie die Pläne, müssen noch finalisiert werden. Und das zeigt einem einfach, dass das, was da jetzt ansteht, mitnichten die technischen Details sind, als die Donald Trump das darzustellen versucht, sondern jetzt geht's an den Kern, jetzt geht's um das Atomprogramm. Und offenbar ist das nicht so einfach, sich da zusammenzusetzen, zu verhandeln. Dieser Deal ist ein erster Schritt, aber die eigentliche Arbeit, die kommt jetzt noch.
Wie glaubwürdig ist dann so eine Begründung? Denkst du, dahinter steht schon der erste Streit über die Umsetzung des Abkommens?
Naja, man muss ja nochmal einen Schritt zurückgehen. Also das war ja offenbar so, das gab es ja am Donnerstag schon die Signale, dass Iran nicht zu diesen Gesprächen anreist, eben mit dem Verweis auf den Libanon. Das ist ja Teil dieses Rahmenabkommens, dass es einen Waffenstillstand gibt, der eben auch den Libanon beinhaltet. Und Iran hat ja schon am Donnerstag angedeutet und gesagt, Israel greift Libanon weiter an, da kommen wir nicht. Und dann reist natürlich auch der US-Vizepräsident nicht an.
Katharina, wie hat man die Absage im Iran aufgenommen? Von iranischer Seite wurde ja zumindest öffentlich nie bestätigt, dass überhaupt eine Delegation auf dem Weg in die Schweiz war. Kam diese Verschiebung in Teheran also wirklich überraschend?
Nee, es ist überhaupt kein Thema, aber ich glaube, das ist ganz logisch, denn die Iraner waren ja eben die, die es nie bestätigt hatten. Du hast es gesagt. Insofern, glaube ich, wollten die USA aus dieser Nummer gleich zu Beginn so einen holprigen Start zu haben, auch irgendwie rauskommen. Also es gab offiziell eine Äußerung heute vom pakistanischen Außenminister. Pakistan agiert ja als Vermittler. Und da wurde gesagt, dass die Iraner ja gar nicht beginnen könnten jetzt heute, weil sie sind mit den Muharram-Feierlichkeiten beschäftigt. Das ist der Trauermonat bei den Schiiten und das halte ich natürlich für eine absolute Ausrede. Also wenn es darum geht, einen Krieg zu beenden und zu verhandeln, dann kann man sicherlich Trauerfeierlichkeiten mal beiseite schieben. Aber es geht eben weiterhin auch um den Libanon, den Druck zu erhöhen auf die amerikanische Seite, da bevor es überhaupt jetzt an den Kern der Verhandlungen geht, schon mal Tabula Rasa zu machen und da auf Israel einzuwirken.
Ein zentraler Teil der Vereinbarung betrifft ja die Straße von Hormuz. Iran hat zugesagt, die Durchfahrt für die Dauer der Verhandlungen nicht zu behindern und keine Gebühren zu erheben. Gleichzeitig behält sich Teheran genau das für die Zukunft ausdrücklich vor. Wie wichtig ist dieser Hebel für das iranische Regime?
Also es ist der Hebel, den das iranische Regime erkannt hat als großes Druckmittel auf die Weltwirtschaft und damit eben auch auf die USA. Es gibt jetzt Ausweichrouten, die tatsächlich in Betrieb genommen wurden in den letzten ein, zwei Tagen. Die führen aber nicht entlang der Hauptroute, sondern über den Norden durch iranisches Gewässer und durch den Süden durch omanisches Gewässer. Und das jetzt zu eröffnen, bevor es überhaupt zu den ernsthaften Verhandlungen geht, das ist natürlich auch clever und auch Teil des Spiels aus meiner Sicht. Denn so erhöht man natürlich jetzt nochmal den Druck auf die USA, weil die ganze Welt atmet jetzt auf, was eben diese ganzen Ölpreise angeht, Energiepreise. Und da öffnet man jetzt mal für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und wenn dann wieder was nicht klappt und dann wieder geschlossen wird, dann ist der Druck auf die Amerikaner natürlich noch mal höher. Also ja, es ist ein riesiges Druckmittel und, das muss man noch erwähnen, mit einem relativ geringen Einsatz. Also man braucht dafür im Grunde nur, das haben die Iraner gezeigt, einige Minen und Drohnen. Und es gibt ja jetzt sogar aktuell, da weiß Kerstin sicher noch mal mehr, einen US-Geheimdienstbericht, über den CNN jetzt berichtet, dass das einfach jederzeit wieder der Fall sein wird. Wenn die Iraner mit Punkten nicht einverstanden sind, dann gehen US-Geheimdienste, und ich finde, da muss man nicht beim Geheimdienst sein, um zu diesem Schluss zu kommen, davon aus, dass die Straße wieder gesperrt wird. Und das ist vielleicht wichtig, das wissen die Geheimdienste sicherlich besser als wir, sie bestätigen, dass der Iran noch erhebliche Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten besitzt, um jederzeit wieder in den militärischen Konflikt einzutreten.
Aber sie pokern ganz schön hoch, weil die wirtschaftliche Erleichterung durch Sanktionsaufhebung bräuchte ja dieses Regime auch aufgrund der wirtschaftlich katastrophalen Lage.
Definitiv ja, aber nochmal, der Iran ist jetzt aus meiner Sicht in der bestmöglichen Verhandlungsposition, in einer viel besseren Verhandlungsposition, als man sich befand, als das sogenannte JCPOA, das Atomabkommen, abgeschlossen wurde, das 2018 ja von Trump aufgekündigt wurde, aus meiner Sicht weniger, weil er sich mit den Inhalten befasst hatte, sondern weil es eben von seiner Vorgängeradministration verhandelt worden war, Barack Obama. Und jetzt haben die Iraner die Möglichkeit, ja, ich stimme dir schon zu, sie hätten für sich einen Riesengewinn, wenn sie die Sanktionserleichterung bekämen, wenn sie eingefrorene Gelder zurückbekämen. Aber sie wissen eben auch, sie können den Preis stetig nach oben treiben. Und ich glaube, dass sich mit Donald Trump da jemand am Verhandlungstisch oder indirekt am Tisch befindet, der vielleicht das Ganze nicht zu jedem Preis bereit ist zu zahlen, aber zumindest zu einem sehr hohen.
Ich würde das gerne ergänzen. Ich glaube auch, dass der Prinzip sehr offen gesagt hat, er ist ja da manchmal sehr transparent, sehr offen gesagt hat, dass er im Prinzip zu jedem Preis bereit ist, weil er hat ja da in Versailles im Zusammenhang mit der Unterzeichnung dieses Rahmenabkommens ja sehr klar gesagt, wo seine Schmerzgrenze liegt. Er hat gesagt, dass er kein Präsident sein möchte wie Herbert Hoover, in dessen Amtszeit ein großer Aktiencrash geschah und daraufhin eine große Weltwirtschaftskrise entstand. Und er will nicht so ein Präsident sein. Er lobt sich hier immer für die tollen Aktienmärkte, dafür, wie die Wirtschaft boomt. Und er will als ein Präsident in die Geschichte eingehen, wo die Wirtschaft in den USA die beste ever war. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum die USA jetzt gerade, auch wenn J.D. Vance, der Vizepräsident, sagt, die USA hat alle Karten in der Hand, so erpressbar und so berechenbar ist, weil ganz klar ist, Donald Trump möchte, dass diese Straße von Hormuz wieder geöffnet ist. Er möchte, dass das Öl wieder fließt. Und er ist dazu offenbar zu fast allem bereit, weil es gibt ja in diesem Rahmenabkommen im Prinzip keinerlei Zusagen in Sachen Atomprogramm. Es ist ja viel, viel weniger als das, was Obamas Regierung damals verhandelt hat, auch wenn Trump das Gegenteil behauptet. Aber für die Iraner ist doch genauso klar erkennbar wie für den Rest der Welt, dass Donald Trump das mittlerweile relativ egal ist, solange das Öl weiterfließt.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt das iranische Atomprogramm. Im Rahmenabkommen steht bislang nur die grundsätzliche Zusage Irans, keine Atomwaffen anzustreben. Die konkreten Details sollen jetzt erst verhandelt werden. Gleichzeitig haben sich aber beide Seiten nur 60 Tage Zeit für ein finales Abkommen gegeben. Wie realistisch ist es an euch beide gerichtet, in dieser kurzen Zeit überhaupt eine Einigung in so einem komplizierten Thema zu erzielen?
Also ich würde mal mit der unrealistischen Seite beginnen, um dann vielleicht Kerstin die realistische Seite zu geben, die dann wahrscheinlich dem Szenario von Trump entspricht. Wenn man einfach schnell rauskommen will aus der Nummer, dann schafft man das auch in 60 Tagen. Aber unrealistisch deshalb, wenn das Ziel sein soll, den Iran eben zu echten Zugeständnissen zu zwingen und zu etwas zu zwingen oder zu bekommen, das über das von uns jetzt mehrmals zitierte Atomabkommen des JCPOA hinausgeht. Und ich habe nochmal nachgeguckt, allein die Finalisierung des damaligen Abkommens, die hat 18 Monate gedauert. Nur die Finalisierung mit Experten, mit technischen Experten, mit riesigen Delegationen und Unterhändlern. Und die Vorbereitung des Atomabkommens hat ja Jahre gedauert. Also deswegen halte ich es für völlig unrealistisch, wenn man eben mit dem Ergebnis rauskommen will, dass man das Atomprogramm tatsächlich auf so ein Maß einschränken kann, dass man es kontrolliert bezeichnet. Aber wenn man, jetzt spiele ich den Ball an Kerstin weiter, eben da nur rauskommen will aus der Nummer, dann ist das durchaus machbar.
Ja, und Trump hat ja auch selber schon gesagt, 60 Tage reichen vielleicht nicht. Und aus seiner Sicht ist das ja auch alles sehr elegant, weil er hat jetzt diesen Deal unterschrieben, publikumswirksam, an dem Ort, wo auch andere Kriege beendet wurden. Und jetzt hat sein Vizepräsident die sehr undankbare Aufgabe, die Details zu verhandeln. Und man muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Also Donald Trump ist ja ein Meister darin, Dinge zu spinnen, also Dinge einen bestimmten Dreh zu geben. Und er versucht jetzt hier dem amerikanischen Volk weiszumachen, dass er mehr erreicht habe als Barack Obama damals. Das ist natürlich Quatsch. Katharina hat gerade erzählt, wie lange das ausgehandelt wurde. Es waren 150 Seiten. Der Iran hat damals zugestanden, den Großteil seines nuklearen Materials außer Landes zu schaffen, unabhängige Kontrolleure reinzulassen. Also nichts davon gibt es und nichts davon wird in 60 Tagen zu erreichen sein und wahrscheinlich auch darüber hinaus nicht. Aber worauf Donald Trump setzt, ist, dass hier solche Details etwas für politische Feinschmecker ist und dass die breite Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, wenn dann in 2, 3, 4 Monaten die Benzinpreise wieder runter sind, einfach nur dankbar ist, dass der ganze Spuk vorbei ist. Und dann ist die Welt natürlich kein bisschen sicherer geworden und das iranische Regime, was ja eigentlich geschwächt oder entmachtet werden sollte, vielleicht sogar gestärkt. Aber das ist Donald Trump dann vermutlich egal, weil das können dann andere aufräumen. Hauptsache, er ist raus aus dieser Nummer, die er selber verursacht hat. Aber es ist auch noch gar nicht klar, ob er das ist, weil in diesem Rahmenabkommen sagt Iran ja zu, dass sie zumindest für diese 60 Tage Verhandlungszeit keine Maut erheben, keine Gebühren, aber das behalten sie sich ja vor, dass sie danach durchaus so etwas vielleicht wie eine Servicegebühr für die Straße von Hormuz erheben. Und auch das ist ja sicher nichts, was der Weltwirtschaft jetzt sonderlich gut tun würde.
Katharina, das Rahmenabkommen sieht eigentlich ein Ende der Kämpfe auf allen Fronten vor, ausdrücklich auch im Libanon. Trotzdem geht es dort weiter. Sie reagierten damit auch auf Angriffe der Hisbollah. Wie wird das in Teheran wahrgenommen?
Also dadurch, dass das iranische Regime sich eben in so einer guten Verhandlungsposition sieht, glaube ich, die werden weiterhin versuchen, den Druck hochzuhalten. Auf die Amerikaner natürlich vor allen Dingen, dass die wiederum Druck auf Israel ausüben. Denn das Motiv, das man verfolgt von iranischer Seite, ist ja eben, den Hauptverbündeten, muss man mittlerweile sagen, Hisbollah zu stärken, am Leben zu erhalten. Dem iranischen Regime diesen Fehler darf man nicht machen. Denen geht es nicht um die Menschen im Libanon, die als kleiner Einschub ja genau wie viele Zivilisten im Iran massiv unter diesem Krieg gelitten haben. Also die Rede ist ja von mehreren tausend getöteten Zivilisten im Libanon allein jetzt seit Beginn des Kriegs zwischen Israel, Iran und USA und dem Krieg zwischen der Hisbollah und der israelischen Regierung. Da geht es ganz klar darum, die Hisbollah am Leben zu halten und den Druck über das Bollwerk Hisbollah auf Israel aufrechtzuerhalten.
Kerstin und Katharina, wenn man auf die aktuellen Kämpfe im Libanon also schaut, drängt sich die grundsätzliche Frage auf, kann das Abkommen zwischen den USA und Iran überhaupt Bestand haben, wenn gleichzeitig einer der wichtigsten Konfliktherde der Region weiter eskaliert?
Also dieses Rahmenabkommen, das könnte Bestand haben, weil da ist ja im Wesentlichen vereinbart, dass die Straße von Hormuz von beiden Seiten, von Iran und von den USA wieder geöffnet wird. Die USA haben auch bestätigt, dass sie ihre Blockade des iranischen Öls auch schon aufgelöst haben. Und dann wird verhandelt oder nicht verhandelt und man ist in diesem Schwebezustand. Und natürlich ist es für Iran immer auch, das weiß Katharina besser, aber ein möglicher Vorwand oder auch ein tatsächlicher Grund, diese Gespräche weiter zu verzögern und weiter in die Zukunft zu verschieben, wenn eben dieser Konfliktherd im Libanon sich nicht beruhigt. Und ich glaube, es könnte das Interesse des Iran sein, das Ganze eher zu verzögern, weil sie wollen ja wahrscheinlich keine Zugeständnisse machen in Sachen Atomabkommen. Und das sind ja genau die Dinge, die jetzt weiter verhandelt werden sollen.
Also zwei Punkte, die ich wichtig finde. Klar, das iranische Regime hat jetzt auch großes Interesse, dass es zu einem Abkommen kommt, weil ich glaube, man wittert in Teheran gerade die Chance, die man seit Jahrzehnten so nicht hatte, da so viel rauszuschlagen, wie nur geht und an Geld zu kommen. Und das Geld wird natürlich im Iran dringend gebraucht. Es herrscht eine massive Wirtschaftskrise seit vielen, vielen Jahren, die jetzt sich in den letzten 1, 2 Jahren nochmal dramatisch zugespitzt hat, jetzt auch in den letzten Monaten natürlich durch den Krieg. Und wir haben ja gesehen, die Auslöser der letzten Proteste, die ja Ende Dezember 2025 begonnen hatten, das war die wirtschaftliche Lage. Das hat sich sehr schnell gesamt gegen die Führung gewendet, aber es war die Wirtschaft. Und diese Wut, die kocht ja immer wieder hoch. Das heißt, man ist schon darauf angewiesen, da auch was rauszuschlagen und man wird sich da nicht komplett querstellen. Aber zur Grundfrage von dir, ich glaube noch nicht so recht dran. Ich sehe einfach, dass ich Kerstin und alle anderen Korrespondenten, die um diesen Konflikt ständig berichten, dass wir jeden Tag mit einer anderen Nachricht aufwachen, jeden Tag was anderes erzählen über die Straße von Hormus, über es wird verhandelt, es wird nicht verhandelt. Der eine sagt, wir sind kurz vor einem Riesendeal, sagt im nächsten Atemzug, die Hölle wird auf den Iran runterrasseln. Also ich glaube, es braucht nur eine Kleinigkeit, um den Funken wieder zu entzünden. Und gerade wenn die Verhandlungsparteien eben so sind, wie sie sind, in dem Fall der Iran mit einem Regime, zu was das Regime alles bereit ist, das wissen wir, brauchen wir hier im Podcast gar nicht drüber reden. Und dann auf der anderen Seite aber eben jemanden wie Donald Trump, der ja auch völlig unberechenbar ist, dann glaube ich noch nicht so richtig dran. Und da rede ich noch gar nicht von den großen Herausforderungen, die die ganzen technischen Details mit sich bringen werden. Auch da wissen wir aus den Verhandlungen rund ums JCPOA, die Iraner sind wahnsinnig gerissene und gute Verhandler, haben eine riesen Expertise, was das Atomprogramm angeht, im Vergleich zu den Amerikanern, wo eben viele Beobachter sagen, diese Expertise ist im amerikanischen Team so nicht vorhanden.
Das ist, glaube ich, auch so ein echtes, umfassendes Abkommen. Das wird es auf lange Zeit nicht geben, wenn überhaupt. Die Frage ist, was folgt daraus? Die Frage ist, geben sich beide Seiten mit dem Status quo, mit diesem Rahmenabkommen und der Waffenruhe und dem, was sie da haben, zufrieden und lassen das erstmal liegen? Oder gibt es da auf einer von beiden Seiten den Druck, tatsächlich ein echtes Abkommen auszuhandeln?
Katharina, jetzt sprechen wir über das Regime in Teheran und über Trump und seine Wünsche. Wie haben eigentlich die Menschen im Iran dieses Memorandum of Understanding aufgenommen?
Also das Erste, was uns unsere Kollegen vor Ort gesagt haben und auch Kontakte, mit denen wir direkt sprechen, es ist für uns kein Abkommen. Es ist für uns jetzt erstmal nur die Verlängerung von einem Waffenstillstand, von der Waffenruhe. Und selbst die ist ja fragil. Also man nimmt das Ganze eben auch noch nicht ernst. Und wenn wir aber jetzt den Schritt weiterdenken, dahin gedacht, könnte es ein Abkommen geben? Und wenn ja, was kommt raus? Es gibt die, die erstmal sagen, für den Moment erstmal wirtschaftliche Erleichterungen. Wir hoffen, dass wir jetzt ein bisschen besser wieder unsere Existenzen voranführen können. Geschäftsleute beispielsweise, die ja auch vom Devisenkurs abhängig sind. Also der Realkurs ist die schwächste Währung der Welt übrigens aktuell. Der ist jetzt mal wieder ein bisschen gestiegen, also ist stärker geworden im Vergleich zum Dollar. Und das ist für viele natürlich schon mal was für den Moment, was für sie gut ist. Dann gibt's diejenigen, die wahnsinnig wütend darüber sind, dass überhaupt mit einem Regime so verhandelt wurde, die sich fragen, warum denn eigentlich jetzt zwei Kriege im Juni vergangenes Jahr und jetzt wieder, wenn das Ergebnis das ist, dass ihr was verhandelt, was ihr auch vor diesen Kriegen hättet verhandeln können. Und aber warum verhandelt ihr überhaupt mit diesem Regime? Das wird ja jetzt auch noch legitimiert und gestärkt. Das ist ganz interessant. Donald Trump hat ja jetzt gerade rund um den G7-Gipfel mehrere Pressekonferenzen wieder gegeben. Und in der einen wurde ja auch gefragt, dass das Ziel ja irgendwann mal Regime-Change war. Und da hat er dann geantwortet, ja, also er hat das ja sich mal überlegt und mit Regime Change, das hat ja noch nie geklappt. Also das sei eigentlich gar nicht das Ziel gewesen und überhaupt. Und dann wieder die völlige Kehrtwende. Im Iran sei ja jetzt das dritte Regime an der Macht und das sei ja viel moderater als die Vorgängerregime. Und ich würde behaupten, dass auch da der Großteil der Menschen im Iran vehement widersprechen würde.
Wenn ihr jeweils auf Washington und Teheran blickt, was ist aus eurer Sicht der eine Punkt, an dem sich in den kommenden Tagen entscheiden wird, ob diese Verhandlungen Erfolg haben oder scheitern?
Für die Aufnahme der Verhandlungen jetzt erstmal die Lage im Libanon vermutlich. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Da will der Iran so großen Druck aufbauen, dass man erstmal unter den bestmöglichen Voraussetzungen überhaupt mit den Gesprächen beginnt. Aber wie gesagt, dann auf dem Weg dorthin zu einem Abkommen, wie auch immer, da liegen ganz, ganz viele Hürden. Also ich bin nicht überzeugt, dass wir da tatsächlich ein Abkommen sehen werden und schon gar kein Abkommen, das tatsächlich das Regime zu echten Zugeständnissen zwingt.
Für den US-Präsidenten ist ganz klar die Straße von Hormus der Knackpunkt und die Frage, fließt das Öl? Ich weiß gar nicht, ob für ihn es noch so eine hohe Priorität hat, ein echtes Abkommen zu schließen und Iran zu echten Zugeständnissen zu bewegen. Das war doch sehr transparent in Frankreich, wo er gesagt hat, immer wenn er meinte wahrscheinlich sich, gesagt habe, wir haben einen Deal, dann gingen die Aktienmärkte hoch und wenn dann wieder geschossen wurde, gingen die Aktienmärkte runter. So, ne, also der ist da ja unfassbar transparent.
War sehr offensichtlich.
Und ich glaube, für Donald Trump ist das jetzt erledigt. Der hat jetzt da seinen Deal. Und wenn jetzt das Öl wieder fließt und die Benzinpreise runtergehen, ist das Ding für ihn durch. Und dann hat sein Vizepräsident die undankbare Aufgabe, da noch tatsächlich was auszuhandeln. Und ob das jetzt kommt oder nicht, ist, glaube ich, dem US-Präsidenten relativ egal. Der verkauft das jetzt schon als Erfolg. In Teilen seiner Anhänger kann das als Erfolg verkaufen. Und dass es natürlich kein Erfolg ist, ist allen Menschen, die sich mit den Details und mit der Politik beschäftigen, total klar. Es gibt ja auch Kritik aus seiner eigenen Partei. Aber der großen Mehrheit der Menschen im Land wird das in 4 Monaten relativ egal sein, wenn dann der Benzinpreis wieder runter ist.
Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr ein bisschen Klarheit in dieses Chaos gebracht habt und euch die Zeit für uns im Weltspiegel-Podcast genommen habt. Danke.
Danke gerne. Auch.
So, und das war der Weltspiegel-Podcast mit einer extra Folge. Aufgezeichnet haben wir am 19. Juni 2026. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung da. Alle Folgen von uns findet ihr auf ARD Sounds. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Roman Marun und Nils Kopp. Produziert hat Kai Frenzel. Und zum Schluss, wie immer, noch ein Podcast-Tipp für euch. 20 Jahre WikiLeaks. Was hat die Plattform dem Journalismus und der Pressefreiheit gebracht und wo hat sie vielleicht auch Schaden angerichtet? Diesen Fragen gehen die Autorin Lea Eichhorn und Investigativreporter John Götz im Radiofeature Kampf der Geheimhaltung nach, zu hören in der ARD Sounds App. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal.